Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Eines der besten Bücher, die ich über Marketing in den letzten Jahren gelesen habe, ist das 60% Potenzial. Warum? Es ist vollgepackt mit fundierten Fakten. Es räumt mit ganz, ganz vielen Mythen auf und ich habe wahnsinnig viel gelernt und es liefert konkrete Ansätze und Beispiele, wie Unternehmen nachhaltige Produkte in die breite Masse besser verkaufen können. Was genau dahinter steckt, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute eine der Autorinnen des Buches Das 60% Potenzial, die liebe Johanna Gollenhofer. Sie ist Professorin für Marketing an der Universität St. Gallen, wo sie forscht und lehrt, wenn sie nicht gerade tolle Bücher schreibt. So, liebe Johanna, schön, dass du dir die Zeit nimmst für mich.
Ja, lieber Robin, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
So, ich habe jetzt die Messlatte relativ hoch gehangen, wenn ich jetzt eines der besten Bücher, was ich gelesen habe, aber tatsächlich, ich habe ja schon ein paar Gründe genannt, aber du wirst mir gleich noch viel, viel mehr dazu geben. Ich bin über das Buch gestolpert, es wurde mir empfohlen, glaube ich, von einem Kollegen von dir auch, und das hat sehr mit mir resoniert, weil ich gefühlt Anfang jeden Jahres so diese Marketing-Trends sehe. Das sind die 10 Marketing-Trends für 2025. Und da ist seit den letzten 3 Jahren, glaube ich, so Stammgast auch das Thema Nachhaltigkeit mit drin. Und da wird immer gesagt, Unternehmen, die nicht irgendwie nachhaltig in die Kommunikation reinpacken, die haben überhaupt keine Chance mehr. So, jetzt steigen wir direkt mal ein. Was sagst du dazu?
Ja, und du hast es ja auch schon im Buch gesehen. Wir sagen eigentlich eher das Gegenteil, sondern bitte verzichtet auf das Wort Nachhaltigkeit. Noch schlimmer gibt's andere Wörter wie vegan. Die haben ganz negative Assoziationen mit den meisten Menschen oder auch andere Begriffe, die man so in dem Bereich sieht, wie regenerativ oder selbst auch schon Kreislaufwirtschaft. Also da müssen wir ja mal wirklich in uns gehen und uns fragen, werden diese Begriffe wirklich verstanden? Und da ist die Faktenlage eigentlich ziemlich eindeutig. Nein, sie werden nicht verstanden. Und auch wenn ich 20 Leute in einem Raum frage, zum Beispiel nach ihrer Definition für Kreislaufwirtschaft oder selbst auch schon Nachhaltigkeit, bekomme ich recht wahrscheinlich auch 20 unterschiedliche Definitionen. Und da sieht man ja schon so ein bisschen das Problem mit diesen ganzen Begriffen hier dahinter.
Okay, jetzt kriegen wahrscheinlich einige Marketing-Entscheiderinnen und Entscheider, die das irgendwie jetzt im Fokus hatten in der letzten Zeit, gerade so ein bisschen Schnappatmung oder sagt, boah, die Johanna, die ist gegen Nachhaltigkeit und die findet vegan doof. Kann das jetzt, also das könnte jetzt gerade so rüberkommen.
Nee, aber eigentlich ist ganz genau das Gegenteil. Ich forsche ja schon seit dem Jahr 2014 wirklich, wie kriegen wir eigentlich unsere Gesellschaft, wie kriegen wir unser Konsumverhalten auch wirklich nachhaltiger. Und da musste ich auch mit meiner eigenen Forschung wirklich auch schon im Jahr 2019 war ich relativ deprimiert, weil ich einfach gesehen habe, es geht irgendwie nicht wirklich vorwärts. Wir stagnieren. In Deutschland reden wir schon seit den 80er Jahren von der grünen Welle. Wieso kommen dann immer wieder Zahlen, zum Beispiel vom Deutschen Umweltbundesamt raus, dass über verschiedene Kategorien hinweg im Supermarkt nur rund 15% der Produkte nachhaltig sind? Und das war für mich auch immer so eine persönliche Frustration, wo ich mir auch dachte, ich schaue in diese ganzen Marktforschungsstudien und da sagen 60-70% der Leute über die verschiedenen Altersgruppen hinweg, Nachhaltigkeit ist wichtig. Dann schaue ich in ihren Einkaufswagen, jetzt mal bildlich gesprochen, im Supermarkt, und da sehe ich, dass sie doch immer wieder zu konventionellen Produktkauf greifen. Und da habe ich mir gesagt, da müssen wir doch wirklich was tun. Irgendwas stimmt doch hier nicht wirklich. Und was mich auch noch sehr stark genervt hat, war irgendwie im Marketing wurde man immer darauf reduziert in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ach, du darfst nur kein Greenwashing machen. Und ich finde, dadurch haben wir eigentlich komplett übersehen, was wir mit gutem Marketing, guter Kommunikation wirklich in der grünen Transformation auch leisten können. Und was wir leisten können, ist eben, dass wir die breite Masse für grüne Angebote, Produkte wirklich auch begeistern können. Und nicht nur zu sagen, ach, hier Greenwashing-Gefahr, sondern es geht wirklich darum, wie schaffe ich es, dass mehr und mehr Leute nachhaltige Angebote kaufen. Und die kurze Antwort ist, und das ist auch faktenbasiert, vielleicht sollten wir es lieber gar nicht nachhaltig nennen, weil der Begriff wurde auch ziemlich heruntergewirtschaftet. Noch schlimmer ist eigentlich vegan und auch alternative Begriffe machen das Ganze wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, als es wirklich sein müsste.
Ja, sehr schön. oder vielleicht auch weniger schön, aber erstmal sehr eindringlich, würde ich sagen. So, das Buch heißt jetzt das 60% Potenzial. Ist ja nicht ganz selbsterklärend, der Titel. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben uns eigentlich einfach mal den Markt angeschaut. Und wir haben uns einfach mal angeschaut, wie ticken denn die Menschen? Und über verschiedenste Studien hinweg haben wir gesehen, wir haben so ein Marktsegment, das ist so 15-20% der Leute. Und die nennen wir liebevoll die Öko-Fans. Und wenn du dem Öko-Fan sagst, hey, das ist ein nachhaltiges Produkt, dann kommen wir in dem Kopf eigentlich nur positive Assoziationen. Und der Öko-Fan brüllt, hurra, das ist ganz toll. Das sind die Öko-Fans und wir sind denen auch sehr dankbar, weil die haben ja wirklich auch so den Weg gelegt zur grünen Transformation. Dann auf der anderen Seite, im anderen Extrem, wir nennen diese Personen die Öko-Muffel, das sind auch nochmal so circa 15-20% der Bevölkerung, die sagen, boah, Nachhaltigkeit ist mir zu woke, interessiert mich gar nicht. Und falls mal ein nachhaltiges Produkt in meinem Einkaufswagen landen sollte, dann wohl eher aus Versehen. Aber nicht, weil ich das wirklich wollte. Und was diese beiden Gruppen gemeinsam haben, ist ihre Einstellung, spiegelt eigentlich ihr Verhalten wider. Also für die Öko-Fans, grüne Einstellung, grünes Verhalten. Für die Öko-Müffel, keine grüne Einstellung, kein grünes Verhalten. Und wer jetzt so ein bisschen mathematisch mit mir mitgerechnet hat, hat er gesagt, ich hatte 15-20% hier und 15-20% hier. Und wenn wir das jetzt von 100% abziehen, dann sind wir so circa bei 60%. Und wir sagen auch nicht, das ist genau die Zahl. Wir wollten einfach dieser Gruppe mal einen Namen geben, damit wir auch über sie reden können. Weil das ist die Gruppe, an die wir eigentlich ran müssen. Das sind die Leute, die sagen, hey, das mit der Nachhaltigkeit habe ich schon verstanden. Aber ist mir zu teuer. Aber meine Lieblingsmarke. Aber kapiere ich nicht. Und das sind die Menschen, die genau in diesem typischen Attitude-Behavior-Gap sind. Also Einstellung, Verhalten. Das sind die Menschen, die uns sagen, in Umfragen, ja, finde ich wichtig. Die im Supermarkt, da jedoch doch leider nicht konsistent zu den nachhaltigeren Angeboten greifen. Und wir haben gesagt, genau an diese Gruppe müssen wir ran. Und wir haben dann auch noch so ein bisschen analysiert, über welche dieser drei Gruppen reden denn gern die Medien. Also die Medien stürzen sich entweder auf die Öko-Fans, so Fridays for Future, oder selbst auf die Ökomuffel, wo wir uns immer wieder aufregen, dass all die Menschen mit ihren Privatjets die Umwelt verpesten. Ne? Also Robin, ich kenne niemanden mit Privatjet, aber okay, gibt's natürlich auch.
Nicht, nee.
Aber das ist sowas, was in den Medien thematisiert wird. Oder wenn wir uns Kommunikationsmaßnahmen von Unternehmen anschauen, es geht auch oftmals auch so, komm, lasst uns die Welt retten, lasst uns verändern, die Erde brennt, der Eisbär stirbt. Das ist faktisch alles richtig. Und wenn man sich jetzt nochmal fragt, mit diesen Kommunikationsmaßnahmen, wen von den drei Gruppen erreichen wir? Also die Ökomuffel garantiert nicht. Die Öko-Fans werden Hurra brüllen, aber die haben wir ja schon längst erreicht. Die sind in den meisten Fällen eigentlich schon bei nachhaltigen Produktalternativen angekommen. Und die 60%, die sehen diese Nachrichten und denken sich, ich soll mich verändern, doch zuerst mein Nachbar, oder das kann ich mir gar nicht leisten, das ist teurer. Aber genau an diese Gruppe wollen wir eigentlich ran. Weil die haben wir noch nicht. Also die Öko-Fans haben wir schon. Die Öko-Muffel werden wir gar nicht kriegen. Wen wir aber brauchen, ist jetzt die 60%, um wirklich auch die grüne Transformation sozusagen im Retail, im Einkaufsladen voranzutreiben.
Nun, jetzt sagst du, die Leute wollen sich nicht ändern. Gleichzeitig sagen, und die Kommunikation der Marketingabteilung in dem ganzen Nachhaltigkeitskosmos ist eher negativ konnotiert. Warum? Also wie kommt es dazu? Ich meine, in den Marketing-Teams sitzen ja jetzt auch nicht Leute, die hinter Mond groß geworden sind, sondern die müssten ja eigentlich da auf Basis von Marktforschungsdaten, auf Basis von Kaufverhaltensdaten eigentlich ja auch sehen, dass sie da auf dem Holzweg sind.
Ja, und das ist wirklich so. Also als ich und mein Co-Autor Jan Pechmann, wir haben ja dann immer weitergeschrieben und wir sind dann mit so einer vagen Idee gestartet und dann hat sich eben immer ganz klarer dieses Bild formuliert, dass wir eigentlich im nachhaltigen Marketing meiner Ansicht nach also ein paar Grundannahmen des kundenzentrierten Marketing einfach außer Acht gelassen haben. Punkt Nummer 1, kenne deine Zielgruppe. Und wenn du an die Öko-Fans ran willst, klar, da kannst du schön mit Verzicht, kannst du kommunizieren, mit dem sterbenden Eisbär funktioniert alles. Aber wenn deine Zielgruppe die 60% sind, dann ist die Faktenlage relativ klar. An was denken die 60%, wenn sie das Wort Nachhaltigkeit zum Beispiel hören? Die denken an Veränderung. Wer mag schon Veränderung? Die denken an Verteuerung. und sie können sich nicht leisten zum Beispiel. Die denken an Vernunft. Klar ist Nachhaltigkeit vernünftig, aber macht es auch wirklich Spaß? Die denken teilweise an Vertrauensverlust. Da fällt dann alles so greenwashing rein. Also die glauben uns eh nichts, was wir sagen. Und die denken teilweise auch an Verzicht. Es kommt immer wieder in Studien raus, dass insbesondere die breite Masse davon überzeugt ist, wenn sie zum Beispiel nachhaltiges Desinfektionsmittel oder Putzmittel verwendet, dass das nicht so gut funktioniert. Ist das Gleiche, wenn ich dir sage, hey, ich mache dir ein veganes Abendessen, dass auch die breite Masse davon überzeugt, vegan kann nicht so gut schmecken. Verzicht. Also Grundannahme 1, kenne wirklich deine Zielgruppe? Finde ich, ist so mittererfüllt. Dann im nachhaltigen Marketing, und du hast es schon angesprochen, haben wir sehr oft versucht zu überzeugen durch negative Geschichten. Wir wissen aber ja eigentlich im Marketing seit 30, 40 Jahren, negative Geschichten funktionieren nicht wirklich. Das geht da rein, das geht da raus. Negative Geschichten motivieren nicht, negative Bilder auch nicht. Irgendwie im nachhaltigen Marketing haben wir das mal wieder so ein bisschen übersehen. Oder, was man auch ganz stark sieht in der Kommunikation, ist so eine dritte Grundannahme, die wir meiner Meinung nach so auch verletzt haben, ganz stark faktenbasierte Kommunikation. Also, oder ganz stark auf Zahlen. Zahlen können wir nur schwer im Kopf verarbeiten. Ich war zum Beispiel auch vor kurzem bei Nestlé auf dem Nachhaltigkeitstag. Und die hatten innerhalb von Nestlé alle Interessierten zum Thema Nachhaltigkeit eingeladen. Und da durfte ich dann auch das Buch vorstellen. Und mein Vorredner hat etwas zum CO2-Fußabdruck vorgestellt und hat dann in die Runde gefragt, wer von euch kennt denn eigentlich weiß seinen persönlichen CO2-Fußabdruck? Es waren so circa 100 Leute da. Man muss nochmal betonen, die haben sich alle für Nachhaltigkeit interessiert. Es haben so um die 7 bis 8 Leute nur ihre Hand gehoben. Und ich finde, es illustriert jetzt, es ist natürlich nur eine Anekdote, aber es zeigt erstmal, wie schwer wir uns mit Zahlen tun. Also irgendwie so ein nachhaltiges Marketing, wir haben so ein bisschen unser Baby geliebt. Und es ist halt immer so, man liebt sein Baby ein bisschen mehr, als das Umfeld das eigene Baby liebt. Und dann haben wir einfach so meiner Ansicht nach ein paar Grundannahmen, wie wirklich kenn dein Zielsegment, kommuniziere positiv und kommuniziere mit Geschichten und nicht zu sehr mit Fakten, so ein bisschen außer Acht gelassen.
Also haben wir vielleicht auch ein Attitude-Behavior-Gap in den Marketingabteilungen, beziehungsweise statt Attitude vielleicht Knowledge. Also eigentlich das, was sie wissen und das, wie sie handeln, liegt auch ein wenig entgegensetzt.
Ja, und auch bezüglich Wissen, was immer wieder ganz klar rauskommt. Also da wird ja viel Marktforschung auch dazu gemacht. Und diese Marktforschungsergebnisse, die musst du ja auch wirklich mit ein bisschen Vorsicht immer wieder interpretieren. Weil bei der Marktforschung wird ja oftmals abgefragt, wie wichtig ist ihnen Nachhaltigkeit, wenn sie einkaufen. Das ist ja eine hypothetische Frage eigentlich. Das ist eine Frage, die eben genau auf die Attitude abzielt und nicht auf das tatsächliche Verhalten. Naja, und dann schaue ich mir natürlich als Marketing diese Umfragen an und denke mir, ach, Nachhaltigkeit ist der breiten Masse super wichtig. Oder so eine andere typische Frage ist oftmals, und das haben wir auch gesehen von großen Unternehmen, die immer ihre Reports rausgeben. Ich glaube, in dem Buch haben wir zum Beispiel auch ein Beispiel von Deloitte. Da wird dann die Frage gestellt, wie viel Prozent wären Sie bereit, für ein nachhaltiges Produkt über die verschiedenen Kategorien hinweg mehr zu zahlen? So, da kommt dann natürlich immer raus, ach, 10% zahlen 10% mehr. Und es waren relativ hohe Zahlen. Also eigentlich kam da relativ raus, 60% der Leute sind bereit, mehr zu zahlen. Ja, und da muss man dann auch wieder sagen, was wird abgefragt? Die Attitude, aber definitiv nicht das Verhalten. Weil wenn es um 1 Cent geht, und das kennen wir alle, es geht schon um 5 Cent etc., dann hört der Spaß nämlich plötzlich auf. Und es gibt eigentlich genau eine Gruppe in unserer Marktsegmentierung, die bereit ist, ein Preisprämium zu zahlen. Das sind die Öko-Fans. Die sagen, das ist mir so viel wert. Die breite Masse jedoch nicht. Wir haben zum Beispiel auch ein Beispiel in dem Buch. Hier in der Schweiz wurde vor ein paar Jahren eingeführt, dass man, damit man noch eine Plastiktüte bekommt, wirklich 5 Rappen zahlen müssen. Das ist so 5 Cent. Das kann sich absolut jeder Schweizer leisten eigentlich. Das ist jetzt nicht, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten. Ne? Und dadurch, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Prozentzahl, dazu habe ich das Buch auch schon vor einem Jahr geschrieben, aber der Verbrauch von Plastiktüten, glaube ich, konnte um 80% verringert werden. Einfach wegen den 5 Cent. Keine Ahnung, wie die Leute jetzt, die sagt man, aus dem Supermarkt nach Hause bringen. Entweder sie bringen ihre eigenen Tüten für 5 Cent oder 5 Rappen oder sie überladen sich komplett mit den Armen, aber die ja eigentlich erreicht. Und es sind teilweise die kleinsten finanziellen Ansätze. Und da hört man dann natürlich auch immer wieder, ja, aber nachhaltiges Produkt, Leute sind bereit, mehr dafür zu zahlen. Aber jetzt gehen wir nochmal zu den 60% dazu zurück. Die sind eh schon überzeugt, dass sie mit dem nachhaltigen Produkt oftmals verzichten müssen. Die spüren eh schon oftmals, oh mein Gott, der erhobene Zeigefinger, ich soll mich verändern. Und dann wollen wir auch noch, dass sie mehr für dieses Produkt zahlen sollen. Also ist ein bisschen schwierig für mich die Gleichung hier.
Ja, versteht man. Also ich kriege weniger für mehr Geld gefühlt. Ja, führt nicht zu einer Veränderung beim Kaufverhalten. So die Zahlen, also diese Marktforschung sehe ich auch immer wieder, so dass die Leute bereit sind, diese Premiums zu bezahlen, dass ihnen das unglaublich wichtig ist etc. Wie seid ihr an die anderen Zahlen rangekommen? Also sag ich mal an die Wahrheit.
Naja, ich bin ja schon mal Wissenschaftlerin, also und ich deshalb arbeite ich sehr gerne empirisch basiert. Also ich bin eigentlich gestartet mit dem Projekt, weil ich habe ja 8 Jahre in dem Bereich geforscht und es war schon immer für mich so die Frage, was ist denn eigentlich die Rolle von Marketing in der grünen Transformation? Was können wir wirklich beitragen? Und das ist für andere Disziplinen, war das schon, sage ich mal, so ein bisschen offensichtlicher. Zum Beispiel, wenn du in der Disziplin Supply Chain bist, dann machst du halt die Supply Chain einfach ein bisschen nachhaltiger. Und für Marketing wurde es irgendwie immer so ein bisschen so, finde ich, definiert, ja, auf keinen Fall Greenwashing machen. Also es ging mir so ein bisschen zu kurz. Weil was ist denn wirklich die Kernkompetenz von Marketing? Na, wir verstehen es, Menschen für Produkte zu begeistern. Wieso haben wir das bei nachhaltigen Produkten wirklich nicht geschafft? Und das war dann so die Ausgangspunkte. Das war eher so ein Gefühl, was ich hatte. Und dann bin ich natürlich immer weitergegangen. Und ich habe dann einerseits die ganzen Journals durchforstet. Wir haben ja so ein akademisches Journal-System. Da ist so zum Beispiel Journal of Consumer Research drin, Journal of Marketing. Um mal zu schauen, was wissen wir hier schon. Und da bin ich ganz systematisch durch sämtliche Marktforschungsinstitute eigentlich durchgegangen oder auch durch Consulting Companies, die Reports rausgebracht hatten dazu bezüglich Nachhaltigkeit, nachhaltige Segmentierung des Marktes, Preispremiumbereitschaft und habe das eigentlich alles mal ausgewertet. Da war eigentlich wirklich ein relativ klares Bild und ich habe die Thesen eigentlich auch immer wieder gestützt gesehen. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, weil du hast es ja schön gesagt, das Buch ist faktenbasiert und so sollte es auch sein. Also uns ging es nicht darum, das ist unsere Meinung, sondern wir wollten einfach mal sagen, schaut euch wirklich die Studien an und schaut doch auch mal mit einem anderen Blick da drauf. Weil dieser Attitude-Behavior-Gap, ich denke, wir haben alle schon mit ihm in Bezug auf Nachhaltigkeit gehört. Also der spielt auch eben eine Riesenrolle, wenn ich auf Marktforschungsresultate schaue. Also wie bei der Preispremiumbereitschaft oder eben auch, wie wichtig ist mir überhaupt Nachhaltigkeit. Und so sind wir dann da vorgegangen.
Und ich war jetzt vor ein paar Wochen bei einer Konferenz und da war auch eine Keynote, ging es um das Marketing in der Gen Z. So, und ich hatte kurz vorher dein Buch gelesen und habe dann so ein bisschen Schnappatmung gekriegt und überlegt, ob ich jetzt in den Pöbelmodus irgendwie umschalte und nochmal ein paar Sachen kritisch hinterfrage, weil dabei hieß es halt eben, dass du die Gen Z nur erreichst, wenn du wirklich eine explizit auch nachhaltige Kommunikation hast. Du schüttelst schon den Kopf. Es wird ja einfach gesagt, so, das ist ja die Fridays for Future Generation und denen ist das unglaublich wichtig und du kriegst halt keinen Fuß mehr durch die Tür bei denen, wenn du nicht das explizit kommunizierst. So. Wie viel Wahrheit steckt denn in dieser Plattitüde?
Ich wäre, sagen wir mal, mit sowas ganz, ganz vorsichtig. Erstens, wenn du die Umfragen anschaust über die verschiedensten Generationen hinweg, also es gibt zum Beispiel auch andere Altersgruppen, denen ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Babyboomers anschaue, weil die kommen jetzt eher so an ihr Arbeitsleben Ende, die fragen wirklich, was hinterlassen sie? Und die haben auch Geld. Geld, um das für nachhaltige Produkte auszugeben. Und also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass in den Umfragen, klar kommt es manchmal ein bisschen raus, dass Gen Z gibt immer an, Nachhaltigkeit ist mir so wichtig. Aber auch hier wäre ich ganz vorsichtig mit diesem Attitude-Behavior-Gap. Das ist meistens eine Einstellungssache. Weil auch die Verhaltensdaten, ne, da habe ich jetzt eigentlich noch nicht gesehen, dass die Gen Z plötzlich nur noch nachhaltig kauft. Und auch wenn wir uns das mal auf Social Media vorstellen, da gibt es ja eigentlich so 2 Bubbles. Da hat man vielleicht die Gen Z, die sagen, okay, jetzt müssen wir die Welt retten. Und die anderen, die sich bei Temu oder Shein komplett also zu Tode shoppen, sagen wir es jetzt eigentlich einfach mal so aus. Und für mich ist es eine Generation, die gerne darüber denkt, ja, sie würden sich nachhaltig verhalten. Die Frage ist dann aber tatsächlich, ob sie es tun. Ich kann Ihnen mal eine Anekdote dazu geben. Ich war vor kurzem auf einem Event und wir hatten eine große Schweizer Privatbank da Und die hat uns die neueste Kommunikation vorgestellt. Und da wurde dann so ein Erdball genommen und der hat gebrannt. Also die Erde brennt, ich verstehe schon das Bild dahinter. Und dann stand so, bitte unbedingt nachhaltig investieren mit uns. So, und das wurde dann vorgestellt unseren Bachelorstudierenden. Und das waren also 25 Bachelorstudierenden. Und die haben mal sozusagen der Bank die ganze Zeit gesagt, das ist genau der richtige Weg. Das ist genau das, was ihr machen müsst. Das ist genau, wo wir auch rein investieren. Und ich bin dann so also mal nach so 20 Minuten eingeschritten und meinte, ich glaube, wir müssen das jetzt ein bisschen differenzierter betrachten. Wer von euch investiert denn im Moment schon? Und von den 25 waren das zwei, die ein ETF-Portfolio hatten. Das hatten die aber nicht nachhaltig gestreut, sondern natürlich einfach ganz normal global gemacht. Als ich bei den zwei danach gefragt habe, wieso denn kein nachhaltiges Portfolio kam, ja, global ist die Rendite besser. Und wenn wir uns das jetzt auch nochmal vorstellen, sobald die ins Arbeitsleben kommen, Geld verdienen, das Geld anlegen sollen, sind die noch bereit, wirklich auf ihre paar Prozent Rendite zu verzichten, was oftmals das Problem, also was halt oftmals jetzt so war noch die letzten Jahre, werden sie sich wirklich so verhalten? Oder ist es im Endeffekt einfach nur wieder eine Aussage? Weil was man auch noch sieht und ich finde, was eigentlich nicht richtig ist, man muss sich nachhaltigen Konsum auch leisten können im Moment. Es kostet meistens mehr oder man verzichtet ein bisschen auf die Rendite. Man muss auch zahlen, wenn man seinen Flieger sozusagen kompensieren will. Also man muss sich nachhaltig leisten können. Und dann, wenn du vor der Entscheidung stehst, mache ich das jetzt tatsächlich und nicht mehr hypothetisch drüber redest, dann bin ich mal gespannt, wie die Welt anders aussieht.
Ja, beim Thema nachhaltiges Investieren war auch gerade mein erster Gedanke. Habe ich das so wie bei den Desinfektionsmitteln, dass ich dann sofort im Kopf habe, bringt das denn eigentlich weniger? Wie laufen eigentlich Ölaktien im Moment und ist Rheinmetall eigentlich nachhaltig? Naja, so.
Ja. Und ich finde das auch vollkommen menschlich. Es geht jetzt auch nicht gegen die Gen Z oder sowas. Es ist sowas Menschliches. Wir fragen uns zuerst die Frage, what's in it for me? Wenn die erfüllt ist, dann fragen wir uns sozusagen die Frage, what's in it for the world? Und die ganzen Marketing-Kommunikationsmaßnahmen, die gehen oftmals zuerst, what's in it for the world? Und dann sehe ich erst, what's in it for me? Und wir sagen zum Beispiel auch, wir würden sozusagen die Kommunikationshierarchie verändern. Also wir arbeiten zum Beispiel in dem Buch mit diesem Bild des Tandems. Und wir sagen, vorne für die Kommunikation muss sozusagen der individuelle Nutzen mitfahren. Und was ist das meistens? Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist eine starke Marke, es passt zu meinem Lifestyle. Und das heißt aber nicht, wir brauchen keine nachhaltigen Produkte. Nur Nachhaltigkeit muss halt eigentlich eher hinten mitfahren. Weil vorne, um die Tür wirklich durchzustoßen, dass ich es kaufe, da landet Nachhaltigkeit meistens nicht auf den Siegertreppchen über die verschiedensten Kategorien hinweg. Und um sich das nochmal zu verdeutlichen. Und wir haben uns das natürlich anders gewünscht. Es würde uns durch Umfragen auch anders suggeriert. Aber wenn wir uns mal wirklich die Zahlen anschauen, da ist ein einheitliches Bild da.
Ist auch was mich in dem Buch sehr angesprochen hat, es ist nicht dogmatisch. Also es geht nicht darum, irgendwo auch sag ich mal, den erhobenen Zeigefinger und ihr müsst jetzt machen, sondern es ist in erster Linie halt wirklich einfach dieser Fokus darauf, was können wir machen und im Prinzip dann, wenn es nicht anders geht, dann das Thema Nachhaltigkeit wie so ein trojanisches Pferd durch den ganzen tollen Produktdesign, gute Marke, Produktnutzen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und den Leuten am besten auch noch verschweigen, dass es eigentlich nachhaltig ist, damit sie es trotzdem kaufen.
Ja, wir haben zum Beispiel auch, es gibt auch so ein Kapitel bei uns, das ist Accidentally Vegan, also zufällig Vegan. Da diskutieren wir auch das Beispiel von Oreo. Wenn man sich Oreo nochmal vorstellt, also man hat es ja, denke ich, jeder so vor Augen, da sind so zwei dunkle Kekse und in der Mitte ist so eine cremige, weiße, fluffige Milchmasse. So, die wenigsten wissen, dass die Milchmasse gar keine Milch ist, sondern die ist vegan. Das weiß man zum Beispiel, wenn man in seinem Umkreis viele vegane Freunde hat, die greifen dann immer zu Oreo und dann denkt man, ha, jetzt habe ich dich erwischt. Du bist nicht vegan. Aber in vielen Ländern ist das eben wirklich vegan. Und was macht Oreo? Die schreiben nicht vorne Fett drauf, das ist vegan. Weil die haben ganz genau verstanden, wenn die vorne Fett drauf schreiben, das ist vegan, dann stehen die 60% im Supermarkt und denken sich, oh mein Gott, das ist jetzt vegan, das kann doch gar nicht schmecken. Ne? Sondern die Veganer wissen es und die breite Masse, die greift happy zu und denkt sich auch, ist ja schön, greife ich ein Oreo mit so einer schönen, milchigen Masse. Und mir war es irgendwie, oder mir und meinem Vorhatte, uns war es wichtig, wir wollten sowas Pragmatisches wirklich machen. Das ist überhaupt nicht dogmatisch gemeint. Wir wollten es auch noch für Unternehmen schreiben, weil Unternehmen haben halt, klar, die haben, sollten sich natürlich auch nachhaltig verhalten, aber dennoch, es gibt kein Unternehmen im Moment, wenn es keinen Gewinn macht oder wenn es keinen Umsatz macht. Da kommen dann natürlich immer wieder Ideen, wann ändert sich denn unser Wirtschaftssystem? Ja, kann gut sein, in 30 bis 40 Jahren, das hilft uns aber die nächsten 5 Jahre im Endeffekt nicht weiter. Und wir thematisieren das zum Beispiel auch in unserem Buch. Vielleicht hast du auch mal von diesem Modell gehört, diese 3 Ps, dass es nicht nur drum gehen sollte um Planet, sondern eben auch um People und um Profit. Und das ist ja so ein schönes Modell. Dann geht man zu Unternehmen und sagt, schau mal her, es soll bei dir nicht nur um Profit gehen, sondern auch noch um Planet und People. Aber das ist natürlich ganz schwer auf eine Ebene zu bringen. Und wir sagen eben, schau mal her, je mehr nachhaltige Angebote du verkaufst, desto besser natürlich für deinen Umsatz und dann kannst du auch endlich mal in Skaleneffekte kommen. Weil wir haben auch 10 Interviews mit CMOs geführt und was oftmals das Problem ist, du hast da ein nachhaltiges Angebot und das steckt halt in der Nische drin. Und das bleibt in der Nische und das reißt dir niemand so wirklich aus der Hand. Und dann, klar, macht das wirtschaftlich nicht so viel Sinn für dich und es macht natürlich auch nicht so viel Sinn für die Umwelt. Weil es gibt ja auch oftmals, und ich mag diese Nachhaltigkeitskonferenzen, ich mag diese Leute wirklich auch, die sind sehr mit ihrem Idealismus. Und die sagen immer alle, oder auch Politiker und Politikerinnen, wir müssen jetzt verzichten. Ja, das ist schön, wer von uns wird denn verzichten? Menschen verzichten nicht gerne. Das wurde schon in sämtlichen Disziplinen eigentlich nachgewiesen. Wir werden nicht in den Wald zurückziehen. Und dann erzähl nochmal zum Beispiel ein Land, was sich wirtschaftlich erst nochmal stärker entwickelt. Ihr müsst jetzt verzichten, ne? Ja, natürlich werden die nicht verzichten. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr 4 Monate auf Forschungsaufenthalt in Medellin in Kolumbien. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn ja auch, diesen World Overshoot Day. Und da wird immer berechnet, wenn eine Bevölkerung eines Landes so leben würde wie die Bevölkerung dieses Landes, wären die Ressourcen an dem und dem Tag aufgebraucht. Und für Deutschland ist der Tag irgendwann um den 3. Mai herum, für die Schweiz um den 27. Mai und für Kolumbien um den 3. Oktober. So, können wir sagen, die Kolumbianer und Kolumbianerinnen sind so viel nachhaltiger als wir? Nee, ganz ehrlich nicht, sie können sich's einfach nicht leisten. Und wir werden ihnen auch nicht in Zukunft sagen können, du darfst jetzt nicht fliegen, was wir seit Jahren gemacht haben. Du darfst nicht konsumieren und du wirst weiter nicht in dem Saus und Braus leben, wie wir leben. Und deshalb haben wir eben auch gesagt, diese Verzichtsidee ist die falsche Idee. Wir werden nicht verzichten in Deutschland, in der Schweiz. Aufstrebende Länder werden auch nicht verzichten. Und deshalb haben wir gesagt, den größten Hebel, den wir haben, ist es, wenn wir es schaffen, möglichst viele Menschen von unnachhaltigen Alternativen, oder wir nennen das auch oftmals konventionellen Alternativen, zu nachhaltigen Alternativen zu shiften. Und sie müssen das auch noch freiwillig tun am besten. Klar, die Politik kann immer eingreifen, aber ich bin ja auch Marketingwissenschaftlerin, also ich kann leider nicht in die Politik eingreifen. Man muss sich auch mal ein bisschen fragen, welcher Spielball liegt bei mir? Und da haben wir eben gesagt, die Aufgabe des Marketings in der grünen Transformation ist möglichst viele Menschen, das heißt in unseren Worten die 60%, für grünen Konsum wirklich zu begeistern.
So, das ist ja eine schöne Vision. Wie schafft man das denn? Also, wenn ich jetzt hier CMO bin und ihr habt ja auch die CMO-Interviews da drin, die fand ich super spannend, einfach weil es halt dann auch, sag ich mal, aus dem Marketing-Maschinenraum kam, die ja auch wirklich eine sehr unverstellte Perspektive drauf haben, weil die werden dran gemessen, wie viel Umsatz sie machen und wie viel Wachstum sie machen und nicht, wie nachhaltig sie sind. Was ist eure Erkenntnis jetzt aus der ganzen Forschung, aus den ganzen Gesprächen? Wie sollten Unternehmen vorgehen?
Ich würde zuerst mal, erster Schritt, immer wirklich analysiere deine Zielgruppe. Wenn du die Öko-Fans haben willst, vollkommen fein, dann kannst du auch eigentlich so kommunizieren, die Welt geht unter, der Eisbär schwimmt nur noch auf seiner Scholle. Da kannst du auch teilweise mit Verzicht arbeiten. Aber wenn du eigentlich an die breite Masse ran willst, an die 60%, dann muss man sich ganz bewusst sein, die ticken anders. Das heißt, die Spielregeln ändern sich eigentlich hier. Und genau dafür haben wir zum Beispiel in dem Buch auch 7 Customer Insights rausgearbeitet, wo wir wirklich vergleichen, wie ticken die Öko-Fans mit wie ticken denn da wirklich genau die 60%. Sich erstmal zu verdeutlichen, wer ist meine Zielgruppe? Und wenn meine Zielgruppe wirklich die 60% sind, dann würde ich einfach erstmal darauf achten, nichts Negatives zu kommunizieren und zweitens viel mehr auf Stories zu gehen. Die müssen natürlich fundiert sein, also es ist immer alles kein Aufruf zum Greenwashing, aber Stories und nicht zu sehr auf die Faktenlage einzugehen. Die Zahlen können nur ganz, ganz schwer von unserem Kopf verarbeitet werden. Das wären erstmal so die ersten drei Punkte, die ich wirklich betonen würde. Und dann, was wir auch ganz stark gesehen haben, wir haben natürlich das Buch auch schon öfters diskutiert, auch in unterschiedlichen Unternehmen. Und was ganz spannend doch auch für uns war, diese Aufteilung, die wir sehen, die sieht man meistens auch bei den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Da hat man oftmals welche, die sind die totalen Öko-Fans. Dann hat man aber auch Ökomuffel dabei, die einfach sagen, hä? Und dann hat man natürlich ganz viel die 60%. Und man sieht so ein bisschen, wer in welcher Abteilung arbeitet. Also wenn du jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeitsbeauftragter wärst, Robin, dann bist du höchstwahrscheinlich ein Öko-Fan. Das wirst du den Job ja meistens doch so ein bisschen aus nach Interessen. Und die denken dann natürlich wie ein Öko-Fan. Die denken, ich liebe mein Baby und jeder liebt mein Baby. Und auch dieser Begriff, wir haben es schon gesehen, die 60%, hilft es eben auch einfach, die eigene Mannschaft mitzunehmen. Und zu sagen, hey, das ist gut, dass du ein Öko-Fan bist, du hast auch wirklich den Weg bereitet. Aber wenn wir uns unsere Zielgruppe anschauen, und die ist in dem Fall zum Beispiel ein bisschen mehr 60%, da müssen wir doch noch ein bisschen anders drüber nachdenken. Also ich würde wirklich die ersten drei Schritte erstmal analysieren, deine Zielgruppe, dann streich das Negative, versuch die Fakten raus, ein bisschen runterzubekommen und man kann mit diesem Konzept eben auch intern arbeiten.
Und wenn ich mir das so anschaue, also genau, die Leute, die eh Nachhaltigkeitsbeauftragte sind oder die da so einen Schwerpunkt haben, ist wahrscheinlich, dann hat man nur direkt so einen Confirmation Bias, dass sie auch nur Informationen dann genau wahrnehmen und Studien wahrnehmen, die genau ihre Einstellung dann auch vertreten. Hast du Beispiele von Unternehmen, wo du sagst, die haben das extrem gut gemacht?
Also ich finde ja ein interessantes Beispiel im Moment sehr stark Veleda. Und ich weiß nicht, wer den Veleda-Case so ein bisschen verfolgt hat. Die haben sich ja vor 1,5 Jahren eine neue CEO geholt. Tina Müller, die war davor CEO bei Douglas. Wer ist natürlich der Adressat von Douglas? Ganz klar die 60%, das ist die breite Masse. Und wenn man sich die Zahlen von Veleda angeschaut hat, es lief nicht so gut. Obwohl Naturkosmetik ja eigentlich schon angesagt ist. Wer hat also so ein bisschen den Markt weggenommen? Naja, es gibt mittlerweile auch Naturkosmetik bei Aldi, andere Marken etc. Und es kam jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen erst die neuen Zahlen von Veleda raus und die sahen ziemlich, ziemlich gut aus. Und man kann sehr schön sehen, was Tina Müller mit ihrem ganzen Team da eigentlich gemacht hat. Und ich fand es sehr schön, weil eigentlich sind sie so ein bisschen genau dem gefolgt, was wir auch in dem Buch beschrieben haben. Wir haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich die Ökofalle. Und mit der Ökofalle beziehen wir uns auf, dass deine Angebote eigentlich an den Öko-Fans ausgerichtet sind. Und wir geben dafür 4 Indikatoren an. Die kann jeder mal so ein bisschen in seinem Kopf durchgehen. Und wenn einer schon die Indikatoren zutrifft, dann kann man in der Ökofalle hängen. Was ja auch noch spannend ist, weil viele deiner Hörer werden ja auch Marketeers sein. Wir haben diese Indikatoren entlang der 4 Ps strukturiert, also Product, Price, Promotion, Placement. Ich fange mal an mit Produkt. Kommt dein Produkt in grün oder in ökobraun oder nicht in einer attraktiven Verpackung? Klar, ist attraktiv für die Öko-Fans, aber nicht für die 60%. Preis. Verlangst du für dein nachhaltiges Produkt Preise wie auf dem Wochenmarkt? Ja, zahlen die Öko-Fans, aber nicht die 60%. Promotion. Also wie kommuniziere ich? Hast du eine Rhetorik wie auf der Klimademo? Ja, spricht die Öko-Fans an, aber nicht die 60%. Oder auch Placement, also Distribution, Vertrieb. Bist du sozusagen Fundstück, wofür die Leute weit hinfahren müssen? Attraktiv für die Öko-Fans, aber nicht für die 60%. So, und was Tina Müller jetzt gemacht hat, die hat genau eigentlich die 4 Kriterien genommen und hat an denen geschraubt. Und wenn man sich die neuen Zahlen anschaut, die war auch recht erfolgreich damit. Naja, erstmal Produkt. Die haben Refresh für das ganze Logo gemacht. Und auch wenn man jetzt heutzutage mal auf die Webseite von Veleda geht, fühlt sich nach einem ganz neuen Look an. Und die haben auch das ganze Product Packaging eigentlich geändert. So, Preis, die sind ein bisschen mehr Premium positioniert. Haben sie nicht verändert, aber was sie meiner Meinung nach geschafft haben, dadurch, dass ihr Produkt jetzt natürlich auch ein bisschen hipper und ein bisschen mehr upscale aussieht, können sie den Preis auch wieder verlangen. Promotion, ganz spannend, was sie gemacht haben. Davor stand in der Kommunikation ja oftmals dieser anthroposophische Ansatz im Vordergrund. Was steht jetzt im Vordergrund? Die Swiss Performance. Also das ist auch so, weil was soll denn eigentlich eine Creme machen? Ist es wichtig, dass eine Creme wirklich anthroposophisch ist und nachhaltig? Nee, also wenn ich jetzt mal für mich gehe, wofür ist für mich eine Creme wichtig? Ich will später weniger Falten haben. Also die sind dann viel mehr auf diese Swissness gegangen, also Swiss Performance. Die haben da natürlich, arbeiten jetzt auch weltweit mit Celebrities zusammen. Oder wenn wir uns auch mal ihre Distribution anschauen. Ich glaube, es ist erst seit 1-2 Jahren, dass die wirklich einen Webshop haben. In Deutschland und in der Schweiz. Davor war das natürlich immer so ein bisschen eine Debatte, können wir wirklich einen Webshop aufmachen? Ist ja die Inkarnation des Kapitalismus. Weil wer arbeitet denn bei Veleda? Viele Öko-Fans. Ist auch vollkommen fair, aber ich kann mir auch vorstellen, es war gar nicht so ein leichter Change-Prozess. Denn jetzt gibt's einen Webshop und in manchen Ländern wird auch schon direkt über TikTok verkauft. Weil da sitzt natürlich auch deren Zielgruppe teilweise, wenn sie eine jüngere, hippere Marke haben. Und ich finde, Veleda ist schon immer ein schönes Beispiel. Und dann hat Tina Müller noch ein Interview hier in der Schweizer Presse gegeben, wo sie meinte, meine Hauptaufgabe ist, Umsatz zu machen und nicht das anthropomorphische Erbe unbedingt an Nummer 1 zu stellen. Also es das heißt nicht, dass sie dem Unternehmen die Werte wegnimmt, nur sie hat ganz klar gesagt, wir müssen natürlich auch eine breite Masse erreichen, sonst tragen sich unsere Produkte nicht. Und finde ich, ist ein super spannendes Beispiel. Ist auch schön, wie sich da jetzt schon die Zahlen geändert haben. Aber ich kann mir vorstellen, wir hatten ja auch ihren CMO bei uns in den Interviews drin. Das war natürlich kulturell intern gar nicht so einfach. Weil da kommt jemand an, sagt, hey, wir machen jetzt 60%. Und dann sagen die intern, aber nein, nee. Schau mal, da bist du nicht 100% korrekt. Das brauchen wir noch mehr. Wir legen jetzt nochmal ein Zertifikat drauf. Wir nehmen nochmal ein Label drauf. Und dann sagt jemand nicht 60%. Wir brauchen ein gescheites Product Packaging. Wir arbeiten mit Stars zusammen und wir verkaufen es auf TikTok.
Ja, Veleda ist für mich auch ein sehr gutes Beispiel. Ich bin mit dieser Marke groß geworden, weil meine Mutter ist Waldorferzieherin. So, das heißt, Veleda kenne ich von klein auf. Und mir ist dann, also ich fand den Wechsel von Tina Müller dahin auch extrem spannend, weil sie ja durchaus auch sehr markant als Person ist. Sie hat auch in der Vergangenheit viele richtig spannende Cases einfach ja auch begleitet. Und dann kann ich mir auch vorstellen, wenn so eine Person in so einen Laden reinkommt, also nur Applaus hat die intern bestimmt nicht gekriegt.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und das macht ja irgendwie auch so ein bisschen Sinn. Die kommt ja einfach mit einem anderen Werteverständnis. Aber was versteht Tina Müller? Klar, die 60%. Und ja, und ich denke, wenn man bei den 60% spielen will, muss man auch anerkennen, das Geld hat andere Spielregeln als wie bei den Öko-Fans. Und das heißt, ich finde, wir müssen den Öko-Fans unglaublich dankbar sein, weil die haben ja wirklich diesen nachhaltigen Markt aufgebaut. So ein Markt entwickelt sich ja oftmals in der Nische. Also wir haben zum Beispiel auch in unserem Buch dieses Diffusionsmodell von Rogers drin, wie sich eigentlich so Märkte entwickeln. Da gibt es ja immer Early Adapters, da gibt es die Majority und dann gibt es die Late Adapters ganz weit hinten. Und wenn man sich auch mal so die Zahlen anschaut, wir haben bis jetzt für nachhaltige Angebote 15-20% des Marktes, also wir sind so knapp so in der Nische. Und jetzt wollen wir eigentlich in die Majority, in die Mehrheit springen. Und das ist auch genau das, was Rogers bei seinem Modell damals konzeptionalisiert hat. Wenn du dann da reinspringst, dann ändern sich die Spielregeln. Und genau diese Spielregeln haben wir halt einfach nochmal explizit gemacht in dem Buch. So ändern sich die Spielregeln. Wenn wir dahin wollen, und meiner Ansicht nach wollen wir dahin, weil es ist gut für Umwelt und Umsatz, das ist eigentlich ein No-Brainer. Aber dann müssen wir jetzt auch so ein bisschen dieses Nischendasein verlassen und wir müssen uns klar sein, was in der grünen Bubble funktioniert hat. Funktioniert nicht unbedingt automatisch außerhalb der grünen Bubble.
Du hast jetzt gerade beim Veleda-Beispiel auch das Thema Zertifikate angesprochen. Das finde ich auch mal einen ganz spannenden Punkt. Also dann werden halt eben 43 Labels noch draufgepappt mit Ökotex im Fashion-Bereich. Und also es gibt ja, oder das Vegan-Zeichen bei Nahrungsmitteln. So, das ist ja ein großer Markt. Mein Eindruck ist, dass sich viele Unternehmen halt auch darauf verlassen, dass die Zertifikate dann halt eben auch entsprechend die Wirkung haben. Auf der anderen Seite betrachte ich manche Sachen, wie zum Beispiel, ich kann meinen Flug kompensieren. Es geht so Tendenz Richtung Greenwashing oder so ein bisschen ich kaufe mein Gewissen, so ein bisschen Ablasshandel, ich kaufe mein Gewissen frei. Wie schaust du auf dieses Thema Zertifikate und diese Plaketten, die man sich dann da drauf klebt?
Naja, ich habe mir natürlich auch wissenschaftliche Studien dazu angeschaut und was schon auch so ein bisschen der grundlegende Tenor ist, die meisten Zertifikate werden nicht verstanden, teilweise verwechselt, können nicht interpretiert werden. So, das ist so Punkt 1. Dann Punkt 2, ich bin ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, wie gut sind wir überhaupt darin, Fakten zu verarbeiten. Ja, eigentlich nicht so gut und auch mit den Zahlen. Also weiß ich gar nicht, ob es so informativ ist. Und Punkt 3, ich würde mich wirklich fragen, man muss ja für so ein Zertifikat auch im schlimmsten Fall vorne auf dem Product Packaging wertvollen Platz hergeben. Den könnte ich auch nutzen, um zum Beispiel noch mehr den Genuss zu illustrieren und sowas. Ist das jetzt wirklich relevant für die Kaufentscheidung? Und ich würde mal so weit gehen, die Öko-Fans, die drehen dann das Produkt um und die zertifizieren, hey, entspricht es überhaupt den Labels? Und für die 60%, die schauen vorne drauf, die wollen sehen, was in der jeweiligen Kategorie wichtig ist, Putzleistung, Geschmack etc. Und die wenigsten werden es überhaupt schauen, ist da jetzt dieses Label drauf oder nicht. Und deshalb wäre ich relativ vorsichtig damit, weil wenn man da ein Label draufsetzt, also es kann verwirrend wirken, manche Leute denken eh sofort, oh mein Gott, Greenwashing, ich glaube diesen Labels ja nicht. Ich weiß nicht, in Deutschland gab es ja auch immer eine ewige Diskussion über diese ganzen Bio-Labels. Also die werden nicht so positiv wahrgenommen, immer unbedingt, dass die breite Masse sagt, ja, geil. Labels können teilweise auch abschrecken, weil man denkt, es muss teurer sein, kann ich mir das wirklich leisten? Weil wir wissen eigentlich, dass nachhaltige Produkte fast immer mehr kosten. Deshalb die Wirkung darum ist nicht unbedingt so positiv. Und was man dann natürlich auch noch gesehen hat, wir leben in so einem ganzen Dschungel von Labels. Also da gibt es ja verschiedene Dachverbände, die Labels rausgebracht hat, verschiedene Unternehmen. Und jeder Dachverband und jedes Unternehmen hätten natürlich gerne, dass jedes andere Unternehmen genau sich bei ihnen zertifizieren lässt und dieses Label verwendet. Und da ist dann natürlich wirklich die Frage, stiftet das wirklich Mehrwert? Und Mehrwert heißt ja in dem Fall, ist das wirklich kaufauslösend, ja oder nein? Ganz knallhart. Im Endeffekt ist es immer noch so, du willst es eigentlich verkaufen. Also, und ist das wirklich kaufauslösend, dann wirklich vorne auf der Produktverpackung oder nutze ich den Platz nicht lieber für was anderes?
Mit Johanna Gollenhofer habe ich über ihr Buch und die Erkenntnisse aus diesem Buch das 60% Potenzial gesprochen. So, es geht darum, wie wir mehr nachhaltige Produkte verkaufen können. Und da sind wir über eine ganze Reihe an Fehlannahmen und Fehlsteuerungen gestolpert und haben ein paar Ideen mitgenommen, wie wir es besser machen können. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also unser aller Ziel, gemeinsames Ziel, sollte es sein, dass Menschen mehr nachhaltige Produkte kaufen. Die Art und Weise, wie das bisher gemacht wird, ist in den meisten Fällen leider nicht zielführend, denn nur ein geringer Teil, 15-20% der Menschen, sind überhaupt darauf fokussiert, nachhaltig primär zu kaufen und haben auch dazu eine Bereitschaft, eventuell sogar mehr dafür zu bezahlen. Das deckt sich nicht unbedingt mit den Studien, wenn man Menschen befragt, wie sie kaufen und wie sie kaufen wollen und welche Art von Kauf sie für sinnvoll halten. 15-20 weitere Prozent kaufen überhaupt nicht nachhaltig, die Ökomuffels. Also wir haben hier die Fridays for Futures versus Fridays for Hubraum, die Fraktion gibt es ja auch noch, stehen. Die große Masse, das 60% Potenzial, will eigentlich nachhaltig kaufen, entscheidet sich an der Supermarktkasse auf Basis verschiedener Kriterien anders. Das kann sein, dass die Produkte teurer sind und entweder die Kaufkraft oder die Zahlungsbereitschaft sind nicht vorhanden. Oder auch ein ganz großer Punkt ist, dass die in den Köpfen verankert ist, dass nachhaltige Produkte nicht so leistungsfähig, nicht so gut, nicht so lecker sind wie nicht nachhaltige, wie konventionelle Produkte. So, das heißt, Johanna hat es schon gesagt, als Tandem, wenn ich meine nachhaltigen Produkte verkaufen will, dann muss ich über die gleichen Punkte gehen, wie ich auch alle anderen Produkte verkaufe. Nämlich, ich muss meine Zielgruppe kennen, ich muss verstehen, warum sie Produkte kauft. Ich muss die Produkte wahnsinnig attraktiv machen. Ich muss eine tolle Marke haben, die anziehend ist. Und dann kaufen die Leute meine Produkte, obwohl sie nachhaltig sind und nicht, weil sie nachhaltig sind. Und das müssen wir verinnerlichen. Das heißt, die Grundprinzipien des Marketings nicht vergessen, denn die Leute sind eher von dieser negativen Kommunikation, die häufig stattfindet, weil der Planet brennt und wir müssen uns was ändern, wir müssen unser Verhalten ändern, werden die Leute abgeschreckt und kaufen eher weniger. Das heißt, konzentriert euch darauf, die Punkte, mit denen ihr Menschen emotional positiv überzeugt, in den Fokus zu stellen und verlasst euch nicht darauf, dass Labels auf der Verpackung, die Nachhaltigkeit zeigen, eine positive Wirkung haben, sondern es kann tatsächlich im Gegenteil der Fall sein, dass A, ihr verschwendet wertvoll den Platz auf der Verpackung und B, hat es dann auch noch einen gegenteiligen Effekt. Es gibt gute Beispiele von Unternehmen, die da den Wandel geschaffen haben. Ein tolles Beispiel, was Johanna genannt hat, war die Firma Veleda, die ja wirklich, also mehr Öko geht, glaube ich, kaum von der Grund-DNA. Und sie haben dann halt eben den Shift gemacht und sind zu einer hippen Marke geworden, die zwar noch immer teurer ist, aber nicht teurer, weil sie den Nachhaltigkeitspremium zahlen, sondern weil es eine gute Marke, eine hippe Marke ist, wo man dann mehr bereit ist für zu bezahlen. Sie nutzen neue Kanäle wie TikTok, sie nutzen Celebrities als Testimonials und haben dafür gesorgt, dass sie dann halt eben auch eine viel breitere Distribution bekommen und dadurch, die ersten Zahlen sehen positiv aus, schaffen sie halt eben auch die 60% zu erreichen. Also wenn du ein CEO von Douglas holst, dann hast du auch eine gute Chance, an das Douglas-Publikum ranzukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie der Blueprint ist für alle Unternehmen, aber die Grundidee kann man ruhig mal adaptieren. Also Zielgruppe kennen, Produkte attraktiv machen, keine negative Kommunikation, sondern den Nutzen in den Fokus stellen, keine faktenbasierten Kommunikation, weil wir handeln nun mal emotional und wir können uns, die kriegen die ganzen Zahlen eh nicht hintereinander, wie viel CO2-Ausstoß was hat, merken wir uns gar nicht, sondern wir kaufen aufgrund der gleichen Kriterien, wie wir immer schon gekauft haben. Und auch die Klischees gerne mal zur Seite legen, dass die Gen Z jetzt so unglaublich nachhaltig ist. Johanna meinte, die Babyboomer kaufen viel nachhaltiger. A, weil sie vielleicht was Positives hinterlassen wollen und B, weil sie sich's leisten können, schlicht und ergreifend auch. So, ansonsten wären Beispiele wie Temo oder Shein, die in kurzer Zeit groß geworden sind, glaube ich, auch gar nicht nötig. Also, wir haben das Attitude-Behavioral Gap. Leute sagen, sie wollen nachhaltiger kaufen. Sie sagen auch, dass sie es machen. Die Realität sieht leider anders aus. Und wenn du deine nachhaltigen Produkte besser verkaufen willst, dann verkauf sie so wie alle anderen Produkte auch. Und dann kriegen wir mehr nachhaltige Produkte über die Ladentheke und damit wird die Welt ein kleines bisschen besser. Das ist meine Zusammenfassung, Johanna. Was habe ich vergessen?
Ich glaube, das war doch jetzt eine Ode ans Marketing. Und wo ich auch immer gesagt, eigentlich war das Buch so ein bisschen, ja, lasst uns darauf fokussieren, was wir im Marketing wirklich gut können. Das ist, Zielgruppen gut zu verstehen und die zu überzeugen und lasst uns das anwenden, einfach auf nachhaltige Angebote. Deshalb 100% Robin, du kannst auch Co-Autor werden.
Ich bin immer nur die Zusammenfassung. Also totale Empfehlung, lest dieses Buch, beschäftigt euch damit. Egal, ob ihr in einer nachhaltigen Company seid, in einer nachhaltig orientierten Branche oder nicht, weil auch diese faktenbasierte Fokussierung auf das, was wirklich so der Realität dann auch forschungsbasiert entspricht, ist extrem wertvoll, sehr erhellend. Also ich habe eine ganze Menge daraus mitgenommen und sage danke für diese tolle Arbeit und vor allen Dingen jetzt auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, lieber Robin, der Dank liegt ganz auf meiner Seite.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, du hast eine ganze Menge mitgenommen. Ich bin ziemlich sicher, wenn du bis hierhin gekommen bist, dann ist auch eine ganze Menge hängen geblieben. Nimm das Buch trotzdem zur Hand. Es sind sehr viele Sachen schön aufbereitet, auch für die interne Kommunikation im Unternehmen, um Menschen zu überzeugen, die entweder sagen, nachhaltig brauchen wir nicht, oder die sagen, ja, wir müssen nachhaltig kommunizieren. Dann habt ihr die Fakten an der Hand und könnt da das Unternehmen in die richtige Richtung lenken, nämlich damit ihr dann die Aufgabe des Marketing erfüllt, dass eure Produkte von den richtigen Menschen dann auch gekauft werden. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniert den Podcast, empfiehlt ihn gerne weiter und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und tschüss.